Mein Name ist Kurt Geißler und ich lese eine Geschichte aus der Anthologie Mörderische Killerförde. Kapitäne. Es war schon erstaunlich, wie schnell im Herbst das schöne Wetter im Norden umschlagen konnte. Vor kurzem noch tauchten die wärmenden letzten Sonnenstrahlen der untergehenden Sonne die entspannten Gesichter der Besucher der Kieler Seebar in ein warmes Licht, bis plötzlich ein heftiger Regen aus grauen Wolken erbarmungslos auf den hölzernen weißen Pfahlbau inmitten der Kieler Förde prasselte. Hektik breitete sich beim Personal aus, das hastig die Polster einsammelte, um wenig später die Pforten zu schließen. Notgedrungen flüchtete Helge Stur über die weiße Holzbrücke durch die ihm entgegenstiebenden Schauerböen zum rettenden Ufer, an dem er sich unter einer Eberesche unweit des Bushaltestellenschildes halbwegs ins Trockene retten konnte. Zwar wich der Regen im Laufe der Zeit einem aufkommenden feuchtkalten Seenebel, aber ein Bus ließ sich weit und breit nicht sehen. Stur wurde zunehmend von dicken Regentropfen erfasst, die von den Blättern tropften. Dafür tauchte urplötzlich als unerwarteter Retter in der Not aus dem Nebel ein Fördedampfer auf, der sich trotz der Waschküche und der aufkommenden Dämmerung schnell den Weg zum benachbarten Anleger Bellevue bahnte. Die La Boe war mit Sicherheit das letzte Schiff, das heute noch Richtung Innenstadt verkehren würde. Sofort machte sich Stur frierend auf die Socken, denn der Dampfer würde ihm jegliche weitere Warterei auf dem Bus ersparen. Als Kieler fuhr man normalerweise nicht allzu gern mit den Schiffen der Fördeflotte, weil bei schönem Wetter am Wochenende und in den Ferien die Sonnendecks der Dampfer meistens überfüllt waren. Also eigentlich immer. Wenn er dennoch einen der wenigen begehrten freien Plätze entdeckte, wurde durch aufgelegte Pullover oder Strandtaschen angezeigt, dass diese bereits besetzt waren. Heute wurde die Gangway von einer weiblichen Person heruntergelassen, was ungewöhnlich war. Zum Glück musste sich Stur auf dem Anleger nicht durch Massen anderer Sonnenhungriger kämpfen. Lediglich zwei andere Gäste, die ihm in der Seebar gegenüber saßen, bestiegen vor ihm den Fördedampfer. Der durchnässte Stur folgte über die Gangway, wo es ihn in den warmen Bauch des Schiffes zog. Die beiden anderen zugestiegenen Passagiere verdingten sich unerwartet auf das unwirtliche Oberdeck. Stur dagegen war angenehm überrascht, dass es im gut beheizten Salon des Schiffes eine kleine Kantine im Design der 1960er Jahre gab, in der man neben dem üblichen Kiosksortiment einen wunderbar duftenden Kaffee für kleines Geld erstehen konnte. Von der Festmacherin, die sich nun als schlagfertige Wirtin entpuppte, erhielt man zudem ohne Aufpreis auch wohlgemeinte Lebensratschläge mit auf dem Weg. Mit dem Kaffee am besten aufs Oberdeck, der Herr, ansonsten schwappt die braune Suppe noch über das glänzende Parkett. Stur nickte verständig, während der aufbrüllende Dieselmotor den Stahlrumpf des Schiffes erzittern ließ. Obwohl das Ablegemanöver bereits eingeleitet wurde und er nahm daneben dem Tresen stehende, leicht wankende, hagere Kapitän des Fördedampfers keinerlei Anstalten, sich auf die Schiffsbrücke zu begeben. Im Gegenteil, er belehrte gerade eine ältere Passagierin. »Ha! Von wegen! Ich kenne genau die vornehmsten Aufgaben eines Kapitäns, mein Mädel. Ablegen, anlegen, umlegen. Erst in der Koje beweist ein richtiger Kapitän sein Stehvermögen. Hat man unlängst beim letzten Unglück im Mittelmeer mit dem großen italienischen Kreuzfahrtschiff gesehen.« Die betagte Dame nahm ihn nicht sonderlich ernst und schmunzelte belustigt. »Na, dann sollten Sie besser schnell wegtreten und beide Hände ans Schiffsruder legen. Sonst liegt dieser Pott auch bald auf einem Felsen.« Der Kapitän ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen. »Abwarten und Tee trinken. Ich bin hier noch nicht ganz fertig.« Vertraulich beugte sich Stur zur Kantinwirtin vor. »Muss der Kapitän nicht langsam mal nach oben auf die Brücke?« Die Frau blickte nur geringschützig auf zu dem Mann in der blauen Uniform mit den polierten Goldknöpfen, den Anker aufgeprägt waren. »Der da? Nein, den nennen wir Captain Duddle-Doo. Der albert hier unten nur mit den Fahrgästen herum und lässt sich als Seebär feiern. Mit seiner Alkoholfahne würde ich ihm nicht einmal einen Einkaufswagen zum Steuern anvertrauen.« Sie vollführte mit den Fingern eine eindeutige Schluckbewegung. Sofort mischte sich Captain Duddle-Doo lallend ins Gespräch ein. »Rosi, rede nicht schlecht von mir, von dem Herrn. Ein richtiger Seemann wie ich geht durch dick und dünn und hat von nix Angst, nicht einmal vom Alkohol. Grad neulich erst...« Die resolute Kantinwirtin unterbrach seine begonnene Erklärung barsch auf ihre Art. »Komm, hör auf, abtanz, Duddle-Doo.« Stur zog es wegen der angespannten Stimmung vor, sich mit seinem Kaffee aufs Oberdeck zu verziehen. Mühselig jonglierte er sein Heißgetränk den steilen Treppenaufgang hoch. Unter der Persenning auf dem Oberdeck war es im Schutz der Kajütwand unerwartet angenehm. Die beiden anderen Gäste aus der Seebar waren nicht zu entdecken. Hatten sie sich in Luft aufgelöst? Skeptisch blickte Stur zu den hochliegenden Fenstern der Schiffsbrücke. Aber huschende Schatten menschlicher Konturen wiesen darauf hin, dass von dort aus das Schiff gesteuert wurde. Beruhigt zog er Stur zum Heck des Schiffes, zu einem der beiden schräg stehenden, gelb gestrichenen Schornsteine, auch wenn es dort ein wenig nach Diesel roch. Dafür war es aber angenehm warm im Rücken, und aus dieser Position konnte man normalerweise das prächtige Förde-Panorama genießen. Die vielen kleinen Strandbäder, die Leuchttürme, den Ostuferhafen und die Schwentinemündung. Heute im Küstennebel waren allerdings gerade noch die Laternen von der nahen Uferpromenade zu erkennen. Zwischen denen bisweilen suchende Scheinwerferkegel langsam schleichender Fahrzeuge aufleuchteten. Dann wechselte das Schiff abrupt den Kurs und entfernte sich vom Ufer. Als sie endgültig vom Seenebel eingehüllt waren, erschreckte ihn ein klatschendes Geräusch von der Wasseroberfläche. Hatte etwa jemand Müll verklappt? Im nächsten Moment wurde seitlich von ihm im schäumenden Kielwasser eine leblose Person in Kapitänsuniform vorbeigespült. Ein eiskalter Schauer durchfuhr Stur. War es der Seebär aus der Kantine? War er in seinem Rausch aus Versehen ins Wasser getorkelt? Oder hatte ihn jemand über Bord geworfen? Das war ein Fall für Kommissar Hansen. Stur zog sein Handy, um Hilfe anzufordern. Er hatte jedoch keinen Empfang. Er löste sich von dem wärmenden Schornstein und stürmte nach vorne, um gegen die Kajütwand der Schiffsbrücke zu trommeln, damit er mit dem restlichen Personal des Förderdampfers Kontakt aufnehmen konnte. Eine Reaktion blieb jedoch aus. Waren sie führerlos? In diesem Moment tauchte ein dunkler Schattenumriss an einem der Fenster auf, der vermutlich das Oberdeck inspizieren wollte. Die Kopfform erinnerte Stur an einem der beiden Gäste von der Seebar. Was hatten die auf der Schiffsbrücke zu suchen? Schnell duckte sich Stur weg und drückte sich an der Kajütwand entlang zur Treppe, die zum Unterdeck führte. Behutsam schlich er hinunter und öffnete leise die Tür zur Kantine. Nach wie vor tummelte sich dort Captain Daledoux in voller Lebensgrüße im Rampenlicht der trüben Decksbeleuchtung und gab seine Schoten vor dem spärlichen Publikum zum Besten. Der nächste Schauer durchfuhr Stur. Wenn es Daledoux nicht erwischt hatte, dann musste der echte Kapitän über Bord gegangen sein. Stur beschloss, sich der resoluten Kantinwirtin zu offenbaren, die geschäftig hinter der Ausgabe hantierte. Als er sich näherte, wurde er schroff abgewiesen. »Kaffee ist aus, der Herr. Tut mir leid, aber in 10 Minuten legen wir am Bahnhofskai an. Feierabend!« Leise, aber eindringlich sprach Stur auf sie ein. »Das glaube ich nicht. Ihr Kapitän ist soeben über Bord gegangen. Der echte. Mein Ehrenwort!« Die ihn ungläubig musternde Wirtin griff zum Bordtelefon, aber alle Versuche blieben ergebnislos, ihren Schiffsführer zu erreichen. Der Blick aus dem Fenster zauberte noch mehr Sorgenfalten auf ihre Stirn. »Unser Kurs stimmt nicht. Wir sollten schon längst eine Revenblutbrücke angelegt haben. Mein Gott, wir müssen oben nach dem Rechten sehen. Kommen Sie mit?« Stur war unschlüssig. »Das kann gefährlich werden. Auf der Brücke agieren Personen. Vermutlich die beiden Fahrgäste, die vor mir das Schiff betreten haben.« Die Kantinwirtin musterte ihn nachdenklich. »Die habe ich nicht bemerkt.« »Ja, weil die gleich die Treppe zum Oberdeck hochgestürmt sind. Vermutlich haben sie die Brücke eingenommen und...« Das Gesicht der Kantinwirtin wurde kreidebleich. Sie zückte ihr Handy. »Hören Sie auf, ich rufe die Leitzentrale an.« »Kein Empfang«, gab Stur in Warnung. Das versetzte sie in höchste Alarmstufe. »Das kann nicht sein. Wir haben auf der Kieler Förde überall Empfang. Was ist denn nur los?« Stur hatte eine Vermutung. »Ein Störsender vielleicht? Wo geht unsere Reise denn hin?« Die patente Kantinwirtin schaute ratlos aus dem Fenster. »Vermutlich ins Nirvana. Der Nebel verhüllt alles. Jedenfalls geht die Fahrt nicht wie geplant zum Kieler Bahnhofsanleger. Das ist sicher.« Stur schwieg. Angst kroch in ihm hoch. Die Stimme der Kantinwirtin holte ihn in die Realität zurück. »Wir werden anscheinend gleich den Ausrüstungskai der HDW-Werft auf dem Ostufer passieren. Wir befinden uns auf der falschen Seite der Förde.« Das war in der Tat ungewöhnlich. Seitdem Stu ein kleiner Junge war, hatte sich die Route der Fördeflotte kaum geändert. Denken Sie, dass wir dort anlegen? Sie zuckte mit den Schultern. Bei der Werft? Das glaube ich nicht. Die bauen Fähren, Containerschiffe und Luxusjachten. Schlüssig erschien Stur das alles nicht. Warum sollte jemanden einen Kapitän umbringen und einen mit wenigen Passagieren besetzten Förderdampfer kapern? Plötzlich wurden sie zur Seite gerissen, weil das Schiff hart Backbord beidrehte, während es anschließend mit voller Kraft Fahrt aufnahm. Das Brüllen der Schiffsmotoren hielt die Kantinenwirte nicht mehr unter Deck. Alarmiert eilte sie zum Treppenaufgang. Das ließ der falsche Captain nicht unkommentiert.
»Rosi, mein Schatz, willst du mich verlassen? Schade, wir werden uns lange Zeit nicht mehr sehen. Cheerio, ich muss morgen leider nach Shanghai. Oder war's Honolulu?«
Die wenigen Passagiere im Unterdeck hatten ihn in ernster Lage nicht erfasst. Deswegen amüsierten sie sich noch über Captain Duddledoo. Die resolute Kantinenwirtin war jedoch bereits die Treppe hochgestürmt und beugte sich auf dem Oberdeck weit über die Reling. Stur tat sie ihr nach, aber in der trüben Suppe war außer den mächtigen Portalkrähen der Gardner Werft wenig zu erkennen. Auf einmal schrie sie auf und zeigte aufgeregt nach vorne.
»Dort, drüben, sehen Sie, an der Pier!«
Tatsächlich, jetzt konnte auch Stur eine riesige, hell erleuchtete weiße Luxusjacht ausmachen, die nicht mehr allzu weit vor ihnen lag. Die Kantinenwirtin packte Stur an den Arm.
»Schauen Sie, dort geht unsere Reise hin. Wir steuern genau auf die neue Yacht von diesem russischen Milliardär zu. Prochorow oder so. Stand gestern in der Zeitung. Es wird bald scheppern. Tun Sie was!«
Er schepperte aber nicht, sondern zunächst waren erneut zwei harte Aufschläge im Wasser zu vernehmen. Dann passierten sie schon die beiden im Wasser paddelnden Gäste von der Seebar, die von der Schiffsbrüche gesprungen waren. Der Förderdampfer nahm jedoch unbeirrbar weiter volle Fahrt voraus, Kurs auf die Luxusjacht, von deren Vorderschiff dunkle Gestalten inzwischen Warnsalben in die Luft feuerten, während vom Achterdeck mit mächtigem Getöse ein Hubschrauber aufstieg. Stur löste sich von der Reling und hastete die Treppe hoch zur verschlossenen Tür der Schiffsbrücke. Während er noch überlegte, wie er sie am besten aufbrechen konnte, öffnete die nachdrängende Kantinwirt die Tür kurzerhand mit ihrem Dreikant. Das Schiff war führerlos. Sofort sprang Stur der Tamten ins Auge, mit dem der Steuerruder am Brückenpult festgebunden war. Es war absolut erschreckend, mit welcher Geschwindigkeit sie sich der Luxusjacht näherten. Die Kantinenwirtin schrie laut auf, als das Fenster vor ihr zersplitterte. Stur riss sie herunter, denn er hatte den metallischen Klang von Einschüssen auf der hinteren Kajütwand mitbekommen. Anscheinend wurde scharf geschossen. Während er in gebückter Haltung mit der einen Hand die Kantinenwirtin niederrang, drückte er mit der anderen den auffällig großen roten Emergency-Knopf auf das darunterliegende gelbe Signalfeld. Sofort erlosch die Beleuchtung. Das Vibrieren des Schiffdieselmotors verringerte sich und sie verloren an Fahrt. Dann ging der Motor aus, während gleichzeitig der Lärm über ihnen zunahm. Der Hubschrauber von der Luxusjacht musste direkt über ihnen schweben. Ein zweites Fenster zersprang krachend in tausend Splitter und der Querschläger ließ die Kantinenwirtin lauthals aufschreien, bevor sie zu Boden sank. Während Stur sich vorsichtig durch viele scharfe Glassplitter zu ihr schlich, zerbarsten fast gleichzeitig die beiden Seitenscheiben der Schiffsbrüche. Dieses Mal aber nicht von Geschossen, sondern von Springerstiefeln. Die auf sie gerichteten Maschinenpistolen zweier vermummter Eindringlinge sprachen ihre eigene Sprache, die Stur mehr als die Nachfrage irritierte.
»Maschine ist dumm!«
Es klang russisch. Heftig nickte Stur, während er die Hände hob.
»Du Kapitän!«
Die Antwort gab Stur multinational, indem er kopfschüttelnd vorsichtig eine Hand senkte und den Zeigefinger quer gegen den Hals strich.
»Wer hat dann das Schiff gelenkt?«
Diese Nachfrage in lupenreiner deutscher Sprache hinter ihm ließ die Maschinenpistolen der vermummten Gestalten senken, was Stur mehr als die friedliche Stimmlage beruhigte.
»Zwei Männer. Sie haben den Kapitän umgelegt und das Steuerruder fixiert.
Vor einer halben Minute sind sie von der Schiffsbrücke in die Förde gesprungen. Wir haben sie im Wasser vorbeischwimmen sehen.« Die Stimme hinter ihm gab knappe Anweisungen in russischer Sprache und die beiden Vermummten entfernten sich unerwartet gesittet durch die offenstehende Tür. Das Brummen des Hubschraubers über ihn wurde kurzfristig lauter, dann entschwand es schnell und vermutlich
nach den beiden abgetauchten Entführern zu fahren. Die deutsche Stimme hinter Sturm meldet sich wieder.
Wir werden sie aufspüren, keine Angst. Ich bin Captain Nemes von der Nadjesta, der Luxusjacht da drüben. Gehört einem russischen Milliardär. Da muss ich natürlich in allen Lagen zu schützen wissen.
Selbstverständlich in Absprache mit den deutschen Sicherheitsdiensten.
Stur nickte, selbstverständlich.
Der Kapitän der russischen Luxusjacht brachte die Kantinpächterin sicher in eine stabile Seitenlage und setzte mit geübten Griffen einen Druckverband an, bevor den Tampen am Schiffsruder durchschnitt. Dann betätigte er einige Knöpfe, woraufhin nicht nur die Beleuchtung wieder ansprang, sondern auch der Schiffsmotor unter dem Deck zu rumoren begann. In aller Seelenruhe schlug er einen neuen Kurs ein, der sie in beruhigenden Abstand an der schon wieder verdunkelten Luxusjacht vorbeiführte. Mit seiner ruhigen Stimme informierte der Kapitän über das weitere Vorgehen.
Die Frau am Boden muss dringend in ärztliche Behandlung. Am besten fahren wir direkt über die Förde zum Uniklinikum.
Keine Angst, ich habe alle notwendigen Qualifikationen und bringe sie sicher dorthin. Meine Kollegen nennen mich übrigens Captain Nemo. Vertrauen Sie mir.
Es war eng und sie hatten viel Glück.
Stur nickte skeptisch. Wenn das Glück sein sollte, was war dann Pech?
Kapitän Nemo steuerte ja zielsicher das Westufer an und erteilte neue Order.
Mein Herr, gehen Sie bitte hinunter und teilen Sie den Fahrgästen mit, dass gleich am Anleger Seegarten Station ist. Der liegt unweit vom Uniklinikum. Rettungswagen sind bereits unsererseits dorthin beordert worden.
Stur zögerte, aber die Kantinwirtin schien einigermaßen gut versorgt zu sein.
So machte sich auf den Weg ins Unterdeck. Captain Duddledoo hatte sich dort inzwischen der kleinen Getränkeausgabe gemütlich gemacht, indem er hinter der Getränkeklappe mit Bierflaschen Kasperle spielte.
Allerdings mehr für sich selbst als für die anderen Passagiere, die inzwischen offenbar verängstigt von den Schüssen auf dem Boden zwischen den Sitzen kauerten.
Sturs spröde Stimme beendete die groteske Veranstaltung.
Die Vorstellung ist aus für heute, Captain Duddledoo. Am Anleger Seegarten geht's gleich von Bord. Nicht nur für Sie, für alle. Endstation.
Duddledoo legte seine gläserne Figur ab.
Seegarten? Warum das denn? Hier geht jetzt die Post erst so richtig ab.
Stur hatte wenig Lust, mit dem angeschickerten Kasper zu streiten.
Schluss mit lustig, Duddledoo. Wir haben keine andere Wahl. Es gab eine Menge Ärger oben an Deck, sogar Schüsse.
Rosi, die Kantinwirtin, ist verletzt.
Captain Duddledoo fasste sich mit dem Zeigefinger an die Stirn.
Schüsse? So ein Quatsch. Das hätten wir hier unten schon mitbekommen.
Die 2-3 harten Kurzwechsel, die gehören zur christlichen Seefahrt genauso dazu wie die Kaffeebohne zum Sambuca.
Stur blieb hart.
Endstation, sagte ich.
Captain Duddledoo blies zum Finale.
Tülüt, tülüt, tülüt. Jeglichen Umbel sind wir früher stets mit breiter Brust entgegengetreten.
Macht mir alles nix. Vom Seegarten ist es schließlich nicht weit bis zum Kieler Puff.
Mit starksigen Schritten bewegte er sich den Ausgang des Salons zu, wen es die aufgeschreckten Passagiere vorzogen, und er deckte das Anlegemanöver abzuwarten.
Unheimlich wurde die Stimmung, als der Dieselmotor das Schiff erzittern ließ, um seitlich am abgedunkelten Seegarten anzulegen.
Von Rettungswagen oder der Polizei war allerdings weit und breit nichts zu sehen.
Ungerührt machte sich der falsche Captain auf den Weg aus dem Salon ins Freie.
Stur schlich gebückt hinterher und verfolgte, wie Duddledoo die Gangway krachend auf den Anleger trat, um darüber breitbeinig auf den Seegarten zu starksen.
Vorsichtig lugte Stur über die schützende Bordwand.
Die Szenerie war gespenstisch.
Über der schmucklosen, entleerten Parkfläche des Seegartens thronte das schwach erleuchtete Kieler Schloss, dem schon vor Jahrzehnten, genau wie dem davorliegenden Platz, jegliche Eleganz durch Beton und Asphalt entzogen worden war.
Plötzlich blendeten Autoscheinwerfer auf, gegen die Stur den Schatten des torkelnden Kapitäns erspähte, der lustvoll in die Nacht wankte.
Das kurz aufblitzende Mündungsfeuer einer Maschinenpistole aus dem Seitenfenster des Fahrzeugs streckte den Seebär sofort nieder.
Nun wurde von der Schiffsbrücke über Stur erbittert zurück auf das Fahrzeug geschossen.
Dann schwebte schon der Hubschrauber mit vertrautem Getöse ein und Maschinengewehrgaben fegten über den gesamten Seegarten.
Stur steckte mitten in der Scheiße.
Verdammt, wo blieb nur die Polizei?